Wir hatten uns fünf Dinge schon angeschaut. Erstens, achte auf deine Berufung und konzentriere dich voll und ganz darauf, wie, wo und wofür will ich mein Leben investieren? Wie stelle ich mir die Zukunft meines Lebens vor? Muss nicht unbedingt geografisch festgelegt sein, das ist nicht unbedingt notwendig. Aber doch so, dass du weißt, in welche Richtung willst du dein Leben gestalten? Wofür willst du dich voll und ganz einsetzen? Wofür soll es sich für dich lohnen zu leben? Und als zweites, achte auf deine Augen, auf das, was du siehst. Als drittes, achte auf deine Ohren, auf das, was du hörst. Das, was du siehst und das, was du hörst, führt zu dem, was du denkst. Und das, was du denkst, führt zu dem, was du tust. Viertens, achte auf deine Kleidung, die Art und Weise, wie du auftrittst, die Art und Weise, wie du aussiehst, wie du dich gibst vor Leuten. Werde keinem zur Versuchung. Fünftens, achte auf deine Gefühle, und deine Gefühle bedürfen der Beherrschung. Wir können uns nicht einfach so gehen lassen mit unseren Gefühlen. Ich habe das einmal mit einem jungen Mann gemacht, den wir hier hatten, der sehr wehleidig ist und ständig mit seinen Gefühlen kommt. Ich fühle mich nicht wohl und es geht mir nicht gut und alle hacken auf mir rum und keiner versteht mich. Und dann hat er geholfen, Schlosshund, und dann hat er wieder aufgedrungen, verärgerlich und ach Mensch, ich habe jetzt alles satt. Und so ging das so hin und her und ich habe mit ihm hier gesessen und er saß hier vorne. Hier stand ein Stuhl, ich stand hier, und er jammerte mir so sein Leid vor, und auf einmal bin ich über eine Kugel gesprungen. Richtig so, ich habe im Krieg jetzt keinen Schreck, ich bin so gesprungen, aber Mensch, wenn die Mann, ich kann nicht zuhören, ich kann nicht zuhören! Und der sagt, Mensch, was ist los mit dir? Und der war ganz, ganz verschrocken, du auch ein bisschen, nicht? Aber es ging. Ich habe jetzt nicht nur gespielt, ich habe ihn also richtig so gepackt. Und ich sagte, ich könnte trotzdem rein, wenn ich wollte, und den Stuhl über den Schädel schlagen. Und der war ganz, das hat er von mir noch nie gehört. Und dann habe ich mich wieder ganz ruhig hier hingesetzt. Und gesagt, weißt du, wenn ich wollte, könnte ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Das kann jeder. Es erfordert nicht viel, seine Gefühle einfach zum Ausdruck zu bringen. Es erfordert gar nicht viel. Du kannst jederzeit, wenn du willst, völlig unbeherrscht reinschlagen. Und wenn du einmal diese Grenzen abgebaut hast, gewöhnst du dich daran. Wenn du dich anfängst, systematisch so zu trainieren, dass du deinem Gefühl nachgibst und Widerstände nicht mehr ertragen kannst, wirst du so total verweichlichen, dass du ständig deinen Lüsten und deinen Launen nachgibst und nur noch tust, was du gerade so empfindest. Und deine Gefühle werden dir ständig einen Strich durch die Rechnung machen. Und du wirst nachher, und so geht ja ein Großteil unserer Jugend durch die Lande, lustlos, gelangweilt, lebensüberdrüssig. Weil wir nicht auf unsere Gefühle achten. Achte auf deine Gefühle. Lerne, Widerstand zu leisten. Lerne, deine Gefühle zu beherrschen. Frage nicht, was empfinde ich gerade, sondern frage dich, was ist richtig. Und wenn das, was du empfindest, nicht mit dem übereinstimmt, was richtig ist, tu nicht, was du fühlst, sondern tu, was richtig ist. Viele haben Angst, hier zu Heuchlern zu werden und sagen, das ist doch Heuchelei, wenn ich nicht das tue, was ich fühle. Das ist ein Irrtum. Das ist eine Lüge, die unsere Zeitgenossen von der Psychologie und von der Soziologie uns aufzwingen wollen. Das ist einfach nicht wahr. Du bist nie ein Heuchler, wenn du Dinge tust, zu denen du dich nicht veranlasst fühlst. Du bist nie ein Heuchler. Ich bin heute früh aufgestanden. Ich fühle mich nicht als Heuchler. Ich bin nicht gern aufgestanden. Wirklich nicht. Ich hätte viel, viel lieber weiter geschlafen. Um ehrlich zu sein, ich hätte gerne noch lange geschlafen. Trotzdem bin ich aufgestanden. Die Tatsache, dass ich jetzt vor euch stehe und zu euch rede, gibt mir nicht das Gefühl, ein Heuchler zu sein. Im Gegenteil, es gibt mir das Gefühl, pflichtbewusst zu sein. Ich tue meine Arbeit. Wenn ich jetzt vor euch stehen würde und sagen würde, also seitdem ich Christ bin, oh, jeden Morgen um 6, ich springe aus dem Bett und ich bin begeistert und ich bin ein begeisterter Aufsteher morgens. Ich wüsste kaum, was ich lieber täte, also ich kann nachts kaum einschlafen, weil ich schon so darauf brenne, morgens wieder aufzustehen. Das wäre Heuchelei, weil es nicht wahr ist. Aber wenn ich eine Sache tue, die richtig ist, egal wie ich fühle, bin ich nie ein Heuchler. Es gibt Leute, die uns einreden wollen, wenn du etwas tust, was deinem Gefühl nicht entspricht, wärst du ein Heuchler, du wärst nicht wahrhaftig. Und dann sagen die Leute, ich tue zwar Dinge, die falsch sind, aber wenigstens bin ich ehrlich. Ja, du bist nicht ehrlich, du bist ein Idiot, bist du. Du bist ein Waschlappen, bist du. Du solltest nicht nur ehrlich sein, lass mich ganz ehrlich sagen, du bist verblödet. und verweichlicht und verkommen, das alles. Du musst mal wieder lernen, Widerstand zu leisten und ein bisschen widerstandsfähig zu werden. Das lernst du nur, wenn du dich nicht von dem leiten lässt, was du fühlst, sondern von dem leiten lässt, was richtig ist. Wenn du von einem Gefühl überkommen wirst, es dich sozusagen übermannt oder überfraut, je nachdem, und dich das Gefühl so richtig packt, und du meinst, in deinem Gefühl hoffnungslos verloren zu sein, bevor du einen Schritt weiter gehst, frage dich, ist das, was ich jetzt tue, richtig? Und das, was richtig ist, sagt Gottes Wort. In der Bibelschule haben wir für die Bibelschüler eine Auflage, und die Auflage lautet, während der Bibelschule dürfen sich die Leute nicht verlieben. Das heißt, es ist eigentlich falsch. Sie dürfen keine Freundschaften anfangen in dieser Bibelschule. Weil sie ja dazu da sind, sie sind ja nun ein halbes Jahr hier, 6 Monate. Und sie sollen sich auf das Wort Gottes konzentrieren und nicht auf ihre Freundin oder auf ihren Freund. Und meistens hindert es, sei denn, dass sie schon befreundet herkommen oder verlobt sind. Das ist natürlich eine Ausnahme. Aber während der Bibelschule ist das ein Tabu. Und es kommen viele zu mir und sagen, Bernd, ich muss mit dir reden. Ich sage, ja, ich habe mich verliebt. Ich kann nichts dagegen machen. Und jeden Tag sehe ich sie. Und sie wird mir zur Versuchung und ich bin so verliebt. Was soll ich tun? Sag ich, ja, was sollst du tun? Ich weiß schon, was ich tun soll, aber dieses Tabu in der Bibelschule, gilt das noch für mich? Es geht. Nur bis zum Ende der Bibelschule. Ja, aber wenn ich so verliebt bin, was soll ich tun? Du, ich habe nichts dagegen, dass du verliebt bist. Ehrlich nicht? Darf ich verliebt sein? Natürlich darfst du verliebt sein. Nur behalte es gut für dich. Bis zum Ende der Bibelschule, behalte es gut für dich. Bleib mit der ganzen verliebten Romantik schön bei dir. Und verarbeite es. Freu dich, dass du so empfinden kannst. Sei Gott von Herzen dankbar für das schöne Mädchen oder für den lieben Jungen. Und bitte Gott, dass er dieses Gefühl in dir vertieft, dass du nicht nur vom Gefühl abhängig bist. Sondern dass Gott es bestätigt. Und wenn du ein halbes Jahr lang mit diesem Gefühl leben kannst und die Liebe sich vertieft, dass du nach dem halben Jahr eine gute Bestätigung wahrscheinlich ist richtig. Wenn du in diesem halben Jahr merkst, es reißt dich so hin und her, dass du kaum noch vernünftig denken kannst, darfst du ganz, ganz zuversichtlich sein, dass es einfach nur deine Biologie ist, die dir so einen Strich durch die Rechnung macht und dich so immer so in Hochstimmung bringt und dich daran hindert zu tun, was deine Pflicht ist. Tu immer, was richtig ist, nie, was du empfindest. Wir hatten über Neujahr hier über diese gleiche Thematik gesprochen und unter anderem eine Fragestunde eingerichtet. Und da kam dann auf dem Zettelchen, anonym natürlich, Bernhard, ich habe mich in dich verliebt, was soll ich tun? Und ich habe sowas noch nie erlebt. Ich war also, ich war ganz begeistert. Und dann habe ich das einfach gesagt, du hast dich also in mich verliebt, ich wusste nicht, wer das war. Offensichtlich auch von der Schrift zu schließen, 9-jähriges Mädchen oder was. Ich sagte, du weißt, wie du empfindest und du weißt, was Gott sagt. Ich bin verheiratet, sehr glücklich verheiratet, habe eine liebe Frau, 3 fröhliche Töchter, du darfst mich gern lieb haben. Auf Abstand, Liebe sucht für den anderen immer das Beste. Mir würde ein Eis gut tun. Nur du weißt, dass dieses Gefühl nie zu einer Romanze führen kann, nie zu einer Ehe führen kann. Deshalb nimm das Gefühl zur Kenntnis, sage Gott danke für das Gefühl, sag Gott danke für mich und dann lass dein Gefühl in den Wind schießen. Sag ihm Ade und Bye-bye und tu das, was richtig ist. Weh, wenn du das tust, was du fühlst. Viele Christen gehen daran zugrunde, viele verheiratete Christen, weil sie ihrem Gefühl nachgehen und nicht dem nachgehen, was Gott sagt. Auf den Einsätzen, die wir mit der Bibelschule haben, spreche ich mit so vielen christlichen Eheleuten, die an dieser Stelle auseinandergegangen sind, kaputt gegangen sind, weil sie ihrem Gefühl mehr nachgeben als ihrer Pflicht. Gott hat uns Pflichten gegeben. Und du sollst pflichtbewusst dein Leben gestalten. Ja, bitte? In diesem Buch. Ja, du brauchst dich nur auf das zu konzentrieren, was du schon verstanden hast. Alles andere darfst du getrost liegen lassen. Kümmere dich nicht um das, was du nicht weißt. Kümmere dich um das, was du weißt. Und es gibt viele Dinge, die du schon weißt. Wahrscheinlich zu viele. Nee, macht ja nichts. Lies, deshalb sollen wir jeden Tag in der Bibel lesen. Im Josua 1, Vers 8, schreib das auf. Josua 1, Vers 8, lern den Vers auswendig. Da heißt es, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Und dann kommt der Zusatz,
dann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und du wirst es wohl ausrichten können. Wenn du also Tag für Tag in diesem Buch liest und vielleicht immer nur einen Satz oder eine Sache findest, die dich bewegt, die dich anspricht, wirst du langsam immer mehr finden. Du hast so eins versagt. Ja? Wir wollen immer das tun, was wir nicht wissen. Und sagen, was soll ich denn wohl dann tun? Was hat denn Gott dann mit mir vor? Piepschnurz, ist egal, das ist sein Problem, nicht deins. Du tust jetzt in deiner Situation, was jetzt richtig ist. Und wenn du nichts weiter weißt, wählst du nach bestem Wissen und Gewissen. Auf der Grundlage dessen, was du weißt. Ich entscheide mich dafür und tue jetzt das. Du brauchst nicht auf irgendwelche besonderen Zeichen oder Unkenrufe zu warten. Oder auf Eulenschrei oder irgendeinen lieben Bruder oder liebe Schwester, die dir was einflüstert. Tu das, tu das, tu das, tu das. Ist nicht nötig. Das ist einfach tun, was Gott in seinem Wort sagt, nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist also nicht problematisch. Meine Töchter brauchen Sie jetzt keine Gedanken zu machen, was Sie später mal für einen Beruf erlernen wollen. Das ist zu früh. Sie müssen sich jetzt nur darüber Gedanken machen, wie Sie das, was wir Ihnen als Auftrag gegeben haben, zum Beispiel morgens muss die Kleine, die Fünfjährige, den Abwasch machen nach dem Frühstück und abends nach dem Abendbrot muss die Neunjährige den Abwasch machen. Darauf müssen Sie sich konzentrieren, das wissen Sie. Über andere Dinge brauchen Sie überhaupt keine Sorgen zu machen. Ist das verständlich? Okay. Achte also auf dein Gefühl. Ich kann es nicht genug betonen, weil so viele Christen, überhaupt die Menschen treiben dahin, so gefühlsbetont leben. In Amerika ist es eine Lebensphilosophie geworden. Da sagt man nicht mehr, ich denke, man sagt, I don't feel like it. Ich fühle mich nicht dazu aufgelegt. Oder I feel we should do this. Ich habe das Gefühl, wir sollten dies oder das tun. Ich empfinde so und so. Oder mein Gefühl sagt mir, oder ich fühle jetzt mich nicht dazu aufgelegt, oder wie sagen Sie, ich habe keine Lust. Lass dich nie von diesen Dingen leiten, sondern immer nur von dem, was richtig ist. Tu deine Pflicht. Und je mehr du deine Pflicht tust, notwendiger, notfalls auch gegen dein Gefühl, umso pflichtbewusster, umso fröhlicher, umso widerstandsfähiger wirst du im Glauben. Christen, die jetzt so in der gegenwärtigen Zeit zum Glauben kommen, haben keinen Widerstand, auf keinem Bereich. Deshalb verweltlichen sie und deshalb verwahrlosen sie, weil sie nicht tun, was richtig ist, sondern ihrem Gefühl Folge leisten. Punkt 6. Achte auf deine Freundschaft. Wir sind leichtfertig im Umgang mit unseren Freunden. Wir sind nicht sorgfältig in der Auswahl unserer Freunde. Du sollst bestimmt deinen gottlosen Freunden ein besserer Freund sein. Aber du bestimmst die Maßstäbe. Du sollst bestimmt deiner gottlosen Freundin eine bessere Freundin sein. Aber du bestimmst die Maßstäbe. Wenn du jetzt zu dem Punkt kommst, wo du Ausschau gehalten hast, wo du meinetwegen einen Bezug zur Welt gefunden hast, wenn du vielleicht 18, 19, 20 Jahre alt bist, bei manchen mag es schon mit 17 der Fall sein, dass du merkst, hier finde ich den, der eventuell für mich Partner fürs Leben werden könnte. Das ist die einzige Berechtigung, eine Freundschaft zu beginnen mit einem anderen geschlechtlichen, andersgeschlechtlichen Person, Freund, Freundin. Dass man die Absicht hat, wir wollen uns auf eine Partnerschaft, auf eine Ehe vorbereiten. Nur so eine Flirterei ist immer, immer falsch und unwahrhaftig. Und wenn du meinst, das könnte der Partner sein, achte auf deine Freundschaft. Simson hat nicht auf seine Freundschaft geachtet. Er hat sich irgendjemand gesucht, der ihm gefiel, ob die jetzt gläubig waren oder nicht. Wenn wir das gerade mal aufschlagen, Richterbuch, Kapitel 14. Richterbuch, Kapitel 14. Und ich lese euch einige Verse daraus vor. Und wir können es dann noch im Richterbuch, Kapitel 16, nochmal studieren. Da wird es ausführlicher behandelt, im Alten Testament, im Richterbuch. Habt ihr es? Nach Josua kommen die Richter. Josua kommt nach Mose. Mose ist ganz am Anfang vom Alten Testament. Richterbuch, Kapitel 14, Vers 3, Vers 6 und, Vers 3 und 16 bis 17. Heißt folgendes von Simson. Simson war ja ein von Gott begnadeter Mann, der leichtfertig mit den Gaben umging, die Gott ihm anvertraut hatte. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, ist denn nun kein Weib unter den Töchtern deiner Brüder und in allem deinem Volk, dass du hingehst und nimmst ein Weib bei den Philistern, die unbeschnitten sind? Und Simson sprach zu seinem Vater, gib mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Ich will auf Biegen und Brechen haben, was ich gesehen habe. Acht auf deine Augen. Und die Eltern sagen, aber das ist doch kein gläubiges Mädchen. Ist mir doch egal. Sie gefällt mir, ich will haben. Vers 16 bis 17. Auf der Hochzeit, eine Woche wurde Hochzeit gefeiert, da weinte Simsons Weib vor ihm und sprach, du bist mir Gram und hast mich nicht lieb. Du hast den Kindern meines Volkes ein Rätsel aufgegeben, hast mir es nicht gesagt. Er aber sprach zu ihr, siehe, ich habe es meinem Vater und meiner Mutter nicht gesagt und sollte dir es sagen. Er hatte den Philistern ein schwieriges Rätsel gegeben und wollte sie damit reinlegen und strafen. Vers 17, und sie weinte die 7 Tage vor ihm, da sie Hochzeit hatten. Was für eine Hochzeit. 7 Tage lang hatte dieses Weib ihr in den Ohren gelegen, bis er etwas tat, was er nie hätte tun sollte, aber am 7. Tage sagte es ihr, denn sie drängte ihn und sie sagte das Rätsel ihres Volkes Kindern. Und Simson wurde reingelegt. Ihr müsst den Zusammenhang lesen, um das besser zu verstehen. Das ganze 16. Kapitel zeigt noch einmal eine ähnliche Situation, wie Simson an dieser Stelle immer Schwierigkeiten hatte. Das ist die Delilah, wie er diese Frau haben will, weil sie ihm gefällt, wie diese Frau ihn reinlegt und er seine ganzen geistlichen Maßstäbe, seine ganze Beziehung zu Gott einfach preisgibt, weil er nicht auf seine Freundschaft acht hat. Achte auf deine Freundschaft. Deshalb ist das, was ich euch am ersten Tag sagte, so wichtig. Ich gehe das gleich noch einmal durch, diese 4 Ebenen, auf denen sich unser Leben abspielt, die im 1. Buch Mose, im 1. Kapitel uns gezeigt wurden, damit wir es noch einmal hier verdeutlichen können. Im 2. Korinther 6, Vers 14, im 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14, wird uns gesagt, dass wir nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen ziehen sollen. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14. Das hat zunächst gar nichts mit Freundschaft, mit Liebe, mit Ehe zu tun. Das geht hier um ein geistliches Grundsatzprinzip. Da heißt es, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Das heißt, du sollst keine Partnerschaft eingehen. Das ist ja mit dem Joch gemeint, wo man an dem gleichen Joch zieht. In diesem Sinne ist die Ehe ein Joch. Nicht damit man miteinander leidet, sondern miteinander durchs Leben zieht. Miteinander im Leben arbeitet, miteinander etwas schafft, miteinander ein Ziel verfolgt und einer dem anderen zum Gehilfen wird. Für das Ziel, das man erreichen soll. Und wie kannst du mit einem in das gleiche Joch einsteigen, wenn der andere nicht glaubt? Wenn der andere nicht das gleiche Ziel hat. Deshalb sei nicht mit einem Ungläubigen im gleichen Joch. Acht auf deine Freundschaft. Such dir keinen Partner, der nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all seinen Kräften an Gott glaubt. Du schaffst dir selbst Unheil. Ich habe mit so vielen jungen Leuten zu tun gehabt, die so verblödet, so total naiv an dieser Stelle sind. Ich war vor einigen Wochen in Norddeutschland und hatte dort mit 3, 4 Leuten zu tun, die sagten, ja, ich habe eine Freundschaft und mein Freund ist nicht gläubig, aber ich will ihm ein Zeugnis sein und ich will ihn für Jesus gewinnen und dann wollen wir heiraten. Ich sagte, wie blöd kannst du eigentlich sein? Wenn der dich jetzt sieht und du dich auf diese Freundschaft einlässt, was muss dein Freund getrost daraus schließen, wenn du das nicht so genau nimmst? Wenn du nicht den Maßstäben entsprechend lebst, die du vorgibst zu glauben, wenn du deinem Herrn nicht folgst, den du als Herrn bekennst, wenn du hier 2 Augen zudrückst und ihm entgegenkommst und sagst, wir können ruhig ein bisschen Liebe, Leidenschaft, Freundschaft haben, aber du musst dich irgendwann bekehren, dann wird er mit Recht daraus schließen. Wenn du als Mensch, der du doch Fehler hast, schon 2 Augen zudrückst, wie wird es mit Gott sein? Gott drückt noch viel mehr Augen zu. Warum soll ich mich also entscheiden?
Das soll doch auch dem helfen und Zeugnis sein, die eben nicht glauben.
Ja, nur wenn es dein Freund oder deine Freundin ist, wirst du ihm die größte Hilfe sein, wenn du sagst, wir werden eine Freundschaft auf Abstand haben, keine Liebelei, kein Händchen halten, nichts, bis du dich bekehrst. Das wird ihm die beste Hilfe sein, sonst wäre er jetzt im Hindernis. Du ziehst ihn nicht hoch, er zieht dich runter. Er nimmt dir deine Geistlichkeit weg. Du wirst deine Maßstäbe verflachen, weil deine Triebe stärker sein werden als deine Überzeugung.
Und da komme ich vom Glauben dann ab.
Ja, dein Glaube wird verflachen, du wirst unbrauchbar für Gott. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, die ich nie zur Norm erheben möchte. Es gibt so viel Trauriges. Wir hatten eine junge Frau hier im vorigen Jahr, die leichtfertig in die Ehe hineingegangen ist, mit der Absicht, ich will meinen Mann für Jesus gewinnen.
Ihr Mann hatte ihr eine Woche Urlaub gegeben. Und dann kam ihr Mann, nachdem sie 3 Tage hier war, Alkoholiker, Wüstling sondergleichen, seine Frau nach Strich und Faden verprügelt. Und wenn du einmal dich auf eine Ehe eingelassen hast, hast du ein Gelöbnis abgelegt, bis dass der Tod uns scheidet. Und diese Frau kam nicht mehr raus. Sie sagt, hätte ich das nur nicht so leichtsinnig getan. Und es gibt hunderte und tausende solcher Beispiele, wo Leute ihr Leben permanent unglücklich machen, sich selbst und den anderen unglücklich machen, weil sie leichtfertig in die Ehe hineingehen. Acht auf deine Freundschaft. Da war eben irgendwo ein Beitrag.
Weißt du, ich muss sagen, es gibt Ärger. Es gibt immer Ärger mit den Schwiegervätern, hat der Hardy letzte Woche gesagt.
Ja, ja.
Mit dem Vater im Himmel und nicht mit dem Vater.
Ja, beide, das stimmt, mit beiden. Lasst mich das noch einmal aufzeigen, um das zu verdeutlichen, damit ihr versteht, was ich meine. In Lukas 2, Vers 52, wird von Jesus gesagt, Lukas 2, Vers 52, wir hatten es schon einmal kurz erwähnt, er nahm zu an Gestalt, er nahm zu an Weisheit, Verstand, er nahm zu an Wohlgefallen bei den Menschen, das ist die soziale, die gesellschaftliche Dimension, zum Nächsten. Er nahm zu an Wohlgefallen bei Gott, das ist hier jetzt in dem Vers vertauscht. Er nahm zu in seiner geistlichen Beziehung zu Gott. Das sind die 4 Bereiche, auf denen sich dein Leben abspielt. Körper, Verstand, gesellschaftliche Beziehung, geistliche Beziehung. Jetzt hast du einen Partner, der Körper hat, der Verstand hat und der eine soziale Dimension hat. Aber geistlich ist er tot. Das Geistliche soll für den Christen das Entscheidende sein. Es soll den sozialen Bereich, mein Bezug zum Nächsten, den Verstandesbereich, die Art und Weise, wie ich denke, den körperlichen Bereich, die Art und Weise, wie ich empfinde, was ich mit meinem Körper tue, das Geistliche soll all diese Bereiche durchdringen und bestimmen. Mein ganzes Verhalten wird also von Gott her bestimmt. Wenn der andere dieses Leben nicht hat, in seinem sozialen Verhalten, in seinen denklichen und in seinen körperlichen Bezügen von anderen Maßstäben bestimmt wird, von der Welt, wie kann er dich verstehen? Wie kann Liebe, die aufrichtig ist, zulassen, dass sich hier 2 Menschen auf eine Partnerschaft einlassen, wenn der andere immer vor mir stehen muss, wie der Ochs vom 9. Tor? Nimm nur diese 3 Eigenschaften, würdest du es für vernünftig halten, wenn jemand, der hier nichts hat, nicht denken kann, irre ist, verrückt ist? Würdest du ins Irrenhaus gehen und sagen, die gefällt meinen Augen, die will ich haben? Furchtbar hübsch, aber haut immer Kopf gegen die Wand. Du sagst, ja, aber das macht doch nichts, das ist so ein süßes Mädchen. Ich will die haben. Keiner würde nur im Traume daran denken, sich an solchen Partner fürs Leben zu suchen, würde sagen, es ist leichtfertig. Es ist absolut leichtfertig. Das ist eine Zumutung für den anderen und für mich und für die Umwelt, in der wir leben. Und genau das Gleiche geschieht, wenn man geistlich kein Leben hat. Nur das Geistliche drückt sich nicht unbedingt jetzt in sichtbaren Dimensionen so deutlich aus, obwohl es nachher im Gespräch, im Verhalten bestimmt zum Tragen kommt. Es ist ein Zeichen von Lieblosigkeit. Wenn ich mir einen Partner suche, der geistlich kein Leben hat, ich bin lieblos. Die Liebe verbietet es. Ist das verständlich? Deshalb achte auf die Freundschaft. Ich treffe, als ich da im norddeutschen Raum war, kam jemand zu mir und sagte, ich habe einen Freund und wir sind auf dem körperlichen Bereich zu weit gegangen und wir wollen es gerne revidieren. Und wie sollen wir anfangen? Ich sage, fang an zu beten. Oh, ich weiß nicht, ob er gläubig ist. Was ist das für eine Freundschaft? Sag mal, wie kann man sich überhaupt kennenlernen, wenn man nicht über die Dinge, die doch das Wesentlichste sein sollen, austauscht? Deshalb achte auf deine Freundschaft und beginne auf diesen 3 Bereichen Freundschaften zu schließen, weil sie unverbindlich und doch weiterführend sind. Weil sie es dir möglich machen, den anderen maximal kennenzulernen. Auf dieser Ebene kannst du den anderen nicht kennenlernen. Du kannst nur deine Gefühle steigern. Deshalb hüte dich davor und konzentriere dich auf diese 3 Bereiche. Achte auf deine Gefühle. Und dann als letztes, Punkt 7, achte auf den Herrn. Achte in allem, was du tust, auf die Führung Gottes. Gott hat versprochen, dich zu führen und zu leiten. Gott hat dich lieb. Und weil Gott dich lieb hat, wird er für dich immer das Beste suchen. Du brauchst keine Angst haben, was zu verpassen. Während der Bibelschule passiert ist, dass
also Mädchen waren, die an einem Tag von 5 jungen Männern beglückt wurden. Du, Gott hat mir gezeigt, du sollst meine Frau werden. 5 verschiedene, die zu dem gleichen Mädchen gingen. Das war also ein bisschen verwirrend für das Mädchen. Es gab an vielen Stellen, auch im Alten Testament, gegen den Willen Gottes viel Weiberei, aber nirgends viel Männerei. Dass eine Frau dann verschiedene Männer gehabt hatte, höchstens in Johannes 4, da hatte sie die aber nicht zur gleichen Zeit gehabt, die Frau. Gott hat dich lieb. Hüte dich vor diesem Slogan, Gott hat mir eindeutig gezeigt. Du hast das Empfinden, dass Gott dir gezeigt hat. Du meinst, dass Gott dir gezeigt hat. Achte Schritt für Schritt auf die Führung Gottes. Ich habe junge Leute getroffen. Wir hatten einen hier gehabt im letzten Winter. Der kam vorbei und sagte, das Mädchen soll ich heiraten. Gott hat mir das gezeigt. Ich sage, fein, dann warte doch ab. Nein, jetzt oder nie. Ja, nein, ich muss dir das sagen. Ich kann nicht mehr warten, sonst ist sie weg. Aber wenn Gott es will, wie kann sie denn weg sein? Wenn Gott es wirklich will, Gott hat doch Zeit. Lass es doch reifen. Warte doch ab, bis der Zeitpunkt kommt, bis Gott es für beide so bestätigt, dass ihr beide Gewissheit habt. Ich treffe junge Leute, die Angst haben, dass ihre Freundin oder das, was sie meinen, was ihre Frau werden oder ihr Mann werden sollte, ihnen durch die Lappen gehen könnte. Ja, was hast du eigentlich für ein Gottvertrauen? Als ich 15 Jahre alt war, kam ich zum Glauben an Jesus. Bevor ich zum Glauben kam, hatte ich eine Freundin gehabt, meine erste. Was heißt Freundin? Es war ein Mädchen, die mir gefallen hatte. War abgrundtief hässlich, vielleicht deshalb hat sie mir doll gefallen, ich weiß nicht. Sie war jedenfalls eine Persönlichkeit, ziemlich selbstbewusst, und ich hatte sie ins Kino eingeladen. Jetzt war ich mit meiner Freundin im Kino. Wir saßen gut auf Abstand, nicht, dass hier zwischen uns ein leerer Sitz war, so war das nicht, aber Händchen halt und sowas, das war nicht üblich und das hätte ich auch nie gekonnt und das lag mir nicht. Und wir saßen einfach und ich habe sie dann nach Hause gebracht und das war eigentlich das Hauptereignis, was ich noch von diesem Mädchen in Erinnerung habe. Meine Mutter war stinksauer. Er sagte, oh, wie kann man nur mit 15 Jahren und du wirst so ein richtiger Casanova und katastrophal. Dann kam ich zum Glauben an Jesus und weil meine Mutter mir so in den Ohren lag, sprach ich mit dem Jugendleiter, der mich zu Jesus geführt hat. Und ich sagte, sag mal, was hältst du eigentlich davon? Ich habe eine Freundin und das ist eigentlich eine nette, saubere Sache und ich hoffe, dass sie sich auch mal bekehrt und ich bete auch für sie, dass sie richtig gläubig wird und ich sagte, wollt ihr heiraten? Ich bin 15. Ja, eben, wollt ihr heiraten? Kerl, da habe ich nie dran gedacht. Ja, was wollt ihr dann? Einfach nur so. Es gibt nicht einfach nur so. Das ist unaufrichtig. Sag mal, glaubst du, dass Gott dich lieb hat? Natürlich glaube ich, dass Gott dich lieb hat. Glaubst du, dass Gott, wenn er dich lieb hat, Wert darauf legt, dass du irgendwas verpasst? Natürlich glaube ich nicht, dass Gott Wert darauf legt, dass ich irgendwas verpasse. Meinst du, wenn Gott dich lieb hat, dass er für dich sorgt? Natürlich glaube ich, dass Gott für mich sorgt. Meinst du, dass wenn Gott dich lieb hat, dass er einen Plan für dein Leben hat? Natürlich glaube ich, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Für mein Leben hat. Meinst du, dass Gott in seinem Plan auch deine zukünftige Frau schon kennt? Tja, nehme ich doch an, Gott weiß alles. Meinst du, dass dieses Mädchen deine zukünftige Frau werden wird? Hoffe ich nicht, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Sie daran gedacht. Ja, aber wie wäre es denn, wenn du anstatt jetzt mit diesem Mädchen auszugehen, mal anfängst, für das Mädchen zu beten, dass du später mal heiraten wirst? Und es war überhaupt ein grandioser Gedanke. Und mit 15 Jahren fing ich an, für das Mädchen zu beten, dass ich später mal heiraten würde. Und die Freundschaft war erledigt. Das Mädchen wollte dann auch mit mir nichts mehr zu tun haben, als sie hörte, dass ich für sie bete und dass ich mit Jesus leben möchte. Das war ihr alles nicht so, lache nicht so. Und ich habe mit 15 Jahren angefangen, nicht unbedingt jeden Tag, aber doch sehr regelmäßig, für das Mädchen zu beten. Vielleicht war sie schon geboren, wer weiß. Vielleicht hatte sie noch nicht bekehrt, wer weiß. Dass Gott dieses Mädchen bewahren möchte, dass er sie vorbereiten möchte, dass er sie glücklich machen möchte, dass er sie bekehren möchte. Und als ich dann, gerade kurz vorm Abi, meine jetzige Frau kennenlernte, das war die zweite Freundin, die ich dann hatte. Das war eine längere Freundschaft. Ich hatte also dazwischen nicht. Und die Mädchen da unter den Mitarbeitern sagten ja also, Holz wegen dem, brauchst du keine Sorgen zu machen, der lässt sich nicht auf Mädchen ein, ist nicht viel. Und 4 Tage später hat sie von mir einen Brief bekommen. Ich wusste nicht mal ihren Nachnamen, ich wusste gerade, wie sie im Vornamen heißt und nicht mal das richtig. Und ich habe ihr geschrieben, gesagt, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott vielleicht mit uns zusammen was vorhaben könnte. Und ich möchte ihr das nur sagen, dass ich sie gern habe. Ich kenne sie nicht. Ich empfinde nur was für sie und kann mich doll täuschen. Und Sie hatte Gott gebeten, ihr ein Zeichen zu geben. Wenn es wirklich von ihm wäre, dass sie was für mich empfindet, sie hatte vorher noch nie einen Freund gehabt. Sie hatte, nachdem sie 1958, in dem Jahr, wo ich anfing, für meine zukünftige Frau zu beten, die Entscheidung für Jesus gefällt, kam zum Glauben. Und sie hat angefangen, jeden Tag für den Mann zu beten, den sie mal heiraten würde. Und es war unwahrscheinlich, wie wir dann über Briefwechsel mit viel Schwierigkeit, auch wir haben viel Schwierigkeiten gehabt, auch in unserer Freundschaft, in unserer Partnerschaft, viele Dinge miteinander lernen müssen. Und würden wahrscheinlich, wenn wir uns wieder ineinander verlieben sollten, nachdem wir uns noch nicht gekannt haben und uns kennenlernen würden, wenn man das alles rückläufig machen könnte, von vorne anfangen, wir würden vieles anders machen, weil wir viel gelernt haben. Aber wir sind Gott unwahrscheinlich dankbar, dass er uns geholfen hat. Wir haben auf den Herrn achten wollen. Wir haben auf die Stimme Gottes achten wollen. Wir haben diese Partnerschaft im Gebet begonnen. Wir haben viel miteinander gebetet. Wir haben Gott um Bewahrung und um Weisheit gebeten. Weil wir Angst vor unseren eigenen Trieben hatten und wussten, es kann mit uns, mit jedem von uns durchgehen. Und wir haben Gott gebeten, uns zu helfen. Und es war so was Schönes, dass Gott hilft und eingreift. Achte auf den Herrn. Schritt für Schritt, renn nicht voreilig einfach in so eine Partnerschaft hinein. Achte auf den Herrn. Ja? Zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, nee. Denn die Bibel sagt ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und vielleicht wäre ich später zu dem Punkt gekommen, ich glaube, eine ganze Reihe müssen sich darauf einstellen, besonders unter den Mädchen, dass sie eventuell keinen Mann kriegen und du kannst ja glücklich auch ohne Mann sein. Weil es eine Lebenserfüllung gibt. Das gibt nur viele, denen es Schwierigkeiten macht. Und es ist gut, Schritt für Schritt auf Gott zu achten, du musst nicht auf Biegen und Brechen Partner bekommen, ganz bestimmt nicht. Gott ist der beste Partner fürs Leben. Wir kamen in unserer Freundschaft zu dem Punkt, wo wir Angst voreinander hatten, und meinten, wir haben uns eigentlich so gern, dass die Gefühle, die wir füreinander empfinden, uns daran hindern, auf das zu achten, was Gott uns zu sagen hat. Und wo wir miteinander darüber sprechen, sagen, lass uns offen sein, auseinanderzugehen, damit wir für Gott brauchbare Werkzeuge sind, uns nicht gegenseitig im Weg stehen. Und als wir zu diesem Punkt kamen, dass wir bereit waren, obwohl wir kurz vor der Verlobung standen, nachdem wir uns 5 Jahre gekannt hatten, wir hatten uns jetzt über Entfernung, meine Frau war in England, ich war in Deutschland, das ist nicht unbedingt ideal. Man muss auch nicht 5 Jahre sich erst kennen, bevor man sich verloben kann, ist auch nicht unbedingt ideal. Aber kurz bevor wir davor standen, mussten wir zu dem Punkt kommen, wo wir bereit waren, uns gegenseitig loszulassen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Damit Gott über unser Leben frei verfügen kann, hätte meine Frau nicht diese Bereitschaft gehabt, mich loszulassen, hätte ich diese Bereitschaft nicht gehabt, sie loszulassen. Ich glaube, ich könnte die Arbeit, die ich heute tue, nicht tun. Ich bin fast das halbe Jahr unterwegs, sehe meine Frau nicht und meine Kinder nicht. Ungefähr die Hälfte des Jahres. Meine Frau fragt sich manchmal, warum habe ich eigentlich geheiratet? Ich sehe meinen Mann gar nicht. Aber das ist dieses Loslassen. Sie gehört Gott, ich gehöre Gott. Gott kann über unser Leben frei verfügen. Deshalb achte Schritt für Schritt auf den Herrn. Im 1. Mose 24, ihr braucht es nicht aufzuschlagen, ich hatte euch dieses Kapitel genannt, wird davon gesprochen und wir werden morgen auf dieses Kapitel eingehen. Und ihr könnt schon mal daran arbeiten, werden viele praktische Hilfen gegeben für die Partnersuche, wie man vorgeht. Und da wird gezeigt, wie dieser Knecht auf den Herrn achtet. Schritt für Schritt nicht nur Gott benutzt, um jetzt das haben zu wollen, was einem selbst gefällt, sondern mit dieser Offenheit, alles Gott anzuvertrauen, loszulassen, mit dem Wissen, Gott meint doch immer nur das Beste für dich. Und wenn er dir einen Partner, den du meinst, lieb zu haben, nimmt, oder wenn das, was du dir gewünscht hast, nicht verwirklicht wird, du verlierst nichts. Gott wird dich 1000-fach entschädigen, weil er immer nur das Beste für dich im Auge hat. Deshalb achte auf den Herrn. Schritt für Schritt achte auf den Herrn. Mit dem Partner zusammen, wenn das in der Freundschaft sich so entwickelt und entfaltet. Damit Gott euch fühlen und leiden kann. Noch eine Stelle, die könnt ihr gerade aufschlagen, im 1. Mose 29. Da geht es um Jakob und um die Rebekka. Und viele meinen ja, ich bin so verliebt, ich kann einfach nicht mehr abwarten. Und ich muss jetzt gleich heiraten und sonst drehe ich durch oder was weiß ich. Da wird es so schön gesagt, 1. Mose 29, Vers 20, als der Jakob, nicht Rebekka, in die Rahel verliebt war und die Rahel heiraten wollte, wurde ihm eine Auflage gemacht. Er war so verliebt, er wollte sie gleich zur Frau nehmen. Da sagte ihm der Laban, sein Onkel, der hat ein bisschen rumgelabert, hat ihm gesagt, also wenn du sie haben willst, vor 7 Jahren ist nicht. Du musst 7 Jahre dienen. Und jetzt kommt ein ganz schöner Satz, Vers 20, 1. Mose 29. Also diente Jakob um Rahel 7 Jahre und sie deuchten ihn, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Die Liebe war so stark, dass sie lange warten konnte. Es ist also kein Zeichen von Liebe, wenn man meint, nicht mehr warten zu können. Es ist ein Zeichen von Liebe, wenn man bereit ist, um der Liebe willen Opfer zu bringen. Ich spreche mit Studenten, die sagen, ja, wir können uns das nicht leisten, jetzt zu heiraten. Was heißt, ihr könnt es euch nicht leisten? Wieso? Ja, dann haben wir nicht mehr so viel Geld. Ja, dann habt ihr eben weniger. Oder ihr müsst warten, bis ihr fertig seid. Ja, ich kann nicht so lange warten. Hast du nicht lieb genug? Doch, eben, weil wir uns so lieb haben, können wir nicht warten. Irrtum. Weil ihr euch nicht lieb genug habt, könnt ihr nicht warten. Ja, wenn wir jetzt heiraten würden, dann würde es bedeuten, dass meine Frau nicht mehr studieren kann. Ja, dann studiert sie eben nicht mehr. Ja, sie will gern studieren. Ich dachte, ihr habt euch so lieb. Ja, ja, aber es ist doch blöde, wenn sie dann nicht mehr studiert. Wieso? Liebe kann doch Opfer bringen, oder nicht? Wenn Liebe nicht in der Lage ist zu warten, wenn Liebe nicht in der Lage ist, Opfer zu bringen, wenn Liebe nicht in der Lage ist, Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen, was ist das für eine Liebe? Deshalb achte auf den Herrn. Schritt für Schritt achte auf den Herrn. Du wirst feststellen, wenn du ihm dienst und zuerst nach seinem Reich trachtest, wird dir alles andere zufallen und 7 Jahre werden dir wie einzelne Tage vorkommen. Weil Liebe sowas Schönes ist. Bitte Gott, dass er dich richtig liebesfähig macht. Dass du nicht nur dein Gefühl nachgibst, sondern ein guter Partner wirst und liebesfähig wirst. Und das Beste, um das zu lernen, ist, indem man anfängt zu dienen. Morgen mehr, wir gucken uns morgen das 24. Kapitel an und gehen das durch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Tschüsschen und später mehr. Das gilt für beide Partner, Mann und Frau. Man dient einer dem anderen, man achtet den anderen höher als sich selbst. Frage dich also bei der Partnerwahl, bei der Suche nach dem geeigneten Partner immer danach, ist das einer, dem ich mich gern unterordnen würde? Oder ist das eine, der ich dir gern zuvorkommend dienen würde? Meistens ist es umgekehrt, man möchte gern bedient werden und sagt, doch, doch, die können mich ganz gut bedienen, doch, doch, die gefallen mir, die könnten sich mir gut unterordnen. Das geht gegenseitig. Seid untereinander untertan in der Furcht Gottes und hier bereitet euch vor, ob ihr bereit seid, euch gegenseitig zu dienen. Nicht euch gegenseitig auszunehmen, von dem anderen das zu bekommen, was ihr braucht, geh nie von deinem Bedürfnis zunächst aus, sondern immer von deiner Bereitschaft. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Das kommt nicht durch die Eheschließung auf einmal, dass ich von Bedürfnisorientierung hinkomme zu dieser Bereitschaftshaltung geben zu wollen. Wir wollen grundsätzlich immer nehmen, von Kindesbeinen an. Kleine Babys fangen damit an. Ist ihr wehgetan? Kleine Babys fangen damit an, sie wollen immer haben, 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 haben. Und wir müssen lernen, zu geben, dem anderen zu dienen, uns zu unterstellen. Und dann Vers 22, die Frauen seien untertan ihren Männern, so als ob es der Herr sei. Das kommt auch nicht durch die Ehe. Schließlich, dass man sagt, so ab heute wird alles anders. Jetzt werde ich meinen Mann so ansehen, als ob es mein Gott ist. Das ist damit gesagt. Überleg dir gut, wen du heiratest. Und dieser Gedanke wird von vornherein die Art und Weise der Freundschaft bestimmen, ob die Kameradschaft mehr werden soll als nur eine bloße Kameradschaft, wo man auf Abstand Kontakt miteinander hat. Soll es hinführen über die Liebe zur Ehe? Ist es eine, den ich als meinen Gott, als meinen Herrn über mir anerkennen will? Wenn nicht, würde ich mir nie auf eine Freundschaft, auf eine Liebe, auf eine Vorbereitung, auf die Ehe hin einlassen. Du als Frau hast hier eine große Verantwortung. Du sollst den Mann finden, dem du dich bereitwillig unterstellst, so als ob es Gott wäre. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde und er ist deines Leibes Heiland. Du Mann, bereite dich darauf vor, Haupt zu sein. Nicht dich zu behaupten oder dich enthaupten zu lassen durch die Ehe, sondern bereite dich darauf vor, Haupt zu sein, das heißt mitzudenken, gedanklich in die Ehe einzusteigen, nicht gefühlsmäßig, mit dem Kopf zu beginnen, mit der Vernunft zu beginnen, mit Weisheit zu beginnen. Und so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, das Leibes Heiland sein soll, sollst du als Mann, und die Verantwortung ist für den Mann viel, viel größer als für die Frau, der Erlöser des Leibes sein. Du sollst erlösend in eine freundschaftliche Beziehung, in eine Ehe hineinwirken. Du sollst der sein, der heilt, der erlösen wirkt. Bist du dazu bereit? Dazu muss man sich vorbereiten. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber wie nun die Gemeinde ist Christus untertan, also auch ihr Frauen seid euren Männern untertan in allen Dingen. Und deshalb ist von vornherein die Wahl sehr beschränkt. Welchem Mann möchte man sich denn schon so auszuliefern, dass man in allen Dingen sich unterordnet, doch nur dem Mann, der bereit ist, seine Verantwortung als Haupt wahrzunehmen. Einem Christus fällt es uns nicht schwer zu unterstellen, weil wir wissen, er ist nicht willkürlich, er ist kein Familiendiktator, er hat uns lieb. Und wenn dein Mann oder der, den du dir suchst als Mann, nicht zumindest vom Ansatz her wie Christus erlösen, heilen, wirken möchte, wird es dir sehr, sehr schwer fallen, deine Verantwortung vor Gott wahrzunehmen, dich ihm zu unterstellen in allen Dingen. Ihr Männer, Vers 25, liebet eure Frauen, so wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Für dich als Mann ein wichtiges Kriterium. Zur Vorbereitung auf die Ehe. Ist das Mädchen, das du dir ausgesucht hast oder das du dir suchen möchtest, ein Mädchen, für das du bereit bist, dich ganz zu geben, oder ist es ein Mädchen, das du ganz nehmen willst? Die Welt hat keine Ahnung von dieser Liebe. Deshalb gehen die weltlichen Ehen, auch viele christlichen Ehen, weil wir uns hier nicht vorbereiten, so schnell in die Brüche. Wir meinen immer, der andere müsste der sein, den ich mir nehmen kann. Das ist umgekehrt. Es soll der sein, dem du bereit bist, dich ganz zu geben. Wie weit hat er Christus für die Gemeinde gegeben? Bis hin zum Tod. Deshalb sind die Freundschaften von vornherein schon beschränkt, wenn ich diese richtige Sicht habe. Aber hier habe ich ein Mädchen. Bevor ich die Hand des Mädchens greife, bevor ich das Mädchen in den Arm nehme, bevor ich es wage, nur anzurühren, bin ich bereit, mich für dieses Mädchen nicht nur kurzfristig in den Tod zu geben, dass ich von der Brücke runterspringe, um zu bezeugen, wie wirklich so sehr ich für dich in den Tod, sondern ein Leben lang Verzicht zu üben, um den anderen glücklich zu machen. Ein Leben lang dem anderen so zu dienen, dass ich bereit bin, mich ständig für den anderen zu geben. Weißt du, warum Ehen heute kaputt gehen? Vielleicht bei euch zu Hause die Ehen kaputt gehen? Weil jeder für sich haben will. Und keiner bereit ist, auf sich selbst, auf seine Wünsche, auf sein Recht zu verzichten, um dem anderen zu geben. Und das muss lange vor der Ehe eingeübt werden. Und wenn ich das nicht in der Freundschaft einübe, sondern da schon immer haben will, gib mir, und ich mir nehme, wird das in der Ehe nur noch steigern. Bis ich meine, der Partner kann mir nicht mehr genug geben, was ich haben will, also suche ich mir woanders Erfüllung. Dann gehen Ehen kaputt. Auf dass Christus sie heiligte, hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, auf dass er sich selbst darstellte, er sie sich selbst darstellte, die Gemeinde, als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unstreben. So wie Christus die Gemeinde liebt und vollkommen macht, soll der Mann die Frau lieben, sie vollkommen machen. Dass sie keine Runzeln hat, keine Flecken bekommt, dass sie herrlich wird. Der Mann soll die Frau verherrlichen. Bevor du dir ein Mädchen nimmst, bevor du dir ein Mädchen greifst, bevor du dich auf den Körper eines Mädchens konzentrierst und damit nur deinen Gefühlen freien Raum lässt, überleg, könnte das, was ich für mein Leben und für dieses Mädchen vorhabe, dazu beitragen, dass dieses Mädchen verherrlicht wird? Oder werde ich Schandfleck im Leben dieses Mädchens sein? Es ist unwahrscheinlich, das Bild, das Christus hier gebraucht, das wertet die Ehe so sagenhaft auf, macht es zu etwas so Schönem und Kostbarem, dass einem das Herz zerbricht, wenn man sieht, wie leichtfertig Leute da reinschlittern. Und wie schnell solche Ehen ruiniert werden, die doch von Gott mit so viel Ideenreichtum versehen worden sind. Vers 28, also sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und so weiter. Und dann Vers 31. Um des Willen wird ein Mensch verlassen, Vater und Mutter, und seiner Frau anhängen, und werden die zwei ein Fleisch sein. Im 1. Mose 2 steht es in der Schöpfungsordnung. Jesus zitiert es im Evangelium, Paulus zitiert es in den Briefen. Das Geheimnis ist groß, ich sage aber von Christus und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja, ein jeglicher habe seine Frau als, ein jeglicher habe, liebt seine Frau als sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Hier wird ein Bild gebraucht, dass die Familie, Beziehung zwischen Mann und Frau, und wenn Kinder da sind, Mann, Frau, Kinder, dass die Familie als Bild für die Gemeinde gelten lässt. Wenn unsere Gemeinden so katastrophal sind, was meinst du, woran das liegt? Weil unsere Familien so katastrophal sind. Die Gemeinden sind ein Spiegel des Familienlebens. Ja? Im Sinne von achten Ehen. So wie die Gemeinde Christus achtet und ehrt. Nicht fürchten im Sinne von Zittern und Angst haben. Okay? In diesem Sinne achten und ehren. Das ist die Aufgabe der Frau, ihren Mann zu achten, zu ehren, zu respektieren, damit er als Mann bestätigt wird. Der Mann braucht die Bestätigung von der Frau. Dass er von der Frau richtig bestätigt, geachtet, geehrt wird, aufgewertet wird. Und umgekehrt, es wird nur dem Mann befohlen, seine Frau zu lieben. Es wird nie der Frau befohlen.
Die Stelle im Titus ist eine Ausnahme, wo das Wort Liebe eigentlich nicht dem Wort Liebe entspricht, sondern mehr dieser Achtung entspricht. Die Frau soll den Mann achten, aber der Mann kriegt den Auftrag, er soll seine Frau lieben. Aus dem ganz anderen Grund, der Frau fällt das mit der Liebe nicht so schwer. Frauen sind auf gebende Liebe sehr viel mehr eingestellt als die Männer. Aber wenn in einer Familie die Liebe nachlässt, ist es immer die Verantwortung des Mannes. Denn der Mann hat den Befehl, du sollst die Frau lieben. Die Frau kriegt diesen Befehl. Das ist interessant, ne? Der Frau das nicht gesagt hat, sondern dem Mann. Dass also der Mann verantwortlich ist für das Liebesklima, für die freundschaftliche Beziehung innerhalb einer Ehe. Noch einmal, das Bild, das hier gebraucht wird, die Beziehung zwischen Mann, Frau und Kindern entspricht in der Beziehung zwischen Christus und Gemeinde. Die Familie ist ein Spiegel lebendiger Gemeinde. Die Familie soll eine Kleingemeinde sein. So wie das Gemeindeleben in der Familie praktiziert wird, soll es sich in der Großgemeinde widerspiegeln. Wenn die großen Gemeinden, unsere Kirchen, so kaputt sind, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass unsere Familien kaputt sind. In dem Maße, in dem Familien wieder geheilt werden, und ich wünsche euch, dass ihr gesunde, gute, heile, geistlich gegründete Familien habt, und euch darauf vorbereitet, du als Mädchen, dass du dem Mann die Frau wirst, so wie Gott sie gefällt. Sprüche 31, ein ganzes Kapitel, gibt Einblick, wie diese Frau nach dem Herzen Gottes aussieht. Sprüche 31, liest es mal durch. Unwahrscheinlich, was da dieser Frau alles zugemutet wird. Sagenhaft. Eine Herausforderung sondergleichen. Und du Mann sollst der Christus deiner Frau werden und deiner Familie werden. Wenn wir daran wieder arbeiten, uns vorbereiten, gute Familien zu haben, mit hohen Zielen, und sorgfältig in der Partnerwahl vorgehen und uns nicht leichtfertig von Gefühlen reintreiben lassen, dann wird unser Gemeindeleben wieder aktiviert. Denn gesunde Familien, geistlich gesunde Familien, bringen gesunde geistliche Gemeinden. Man kann Gemeinden nicht aktivieren, indem man neue Programme reinbringt. Familien müssen gesund werden. Hier wird also noch einmal dieser Vers gebraucht mit diesem Dreieck, und das wollen wir nochmal aufgreifen, wo von diesen drei Punkten gesprochen wird. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Dieses Verlassen ist der Akt der Trauung, der Hochzeit, die in der Bibel immer unter Zeugen geschieht. Immer. Selbst Gott, um unserer Schwachheit willen, hat immer Zeugen, wenn er uns ein Gelübde gibt, wenn er einen Bund mit uns schließt, unter Zeugen. Christus verweist darauf, dass Gott es tut. Alles, was unter Menschen geschieht und Bündnischarakter hat, soll unter Zeugen geschehen. Viele sagen, wir leben zusammen und das reicht doch. Nein, es reicht nicht. Wozu brauche ich diese Formalität mit dem Standesamt? Um deiner Schwachheit willen. Weil es ein Gelübde, ein Gelöbnis ist, das in dieser Gesellschaft Hand und Fuß haben soll. Warum unterschreiben wir Papiere, wenn wir uns doch vertrauen in der Geschäftswelt? Eben weil wir Menschen sind, die Sünde sind, und es bedarf eines Bündnisses unter Zeugen, vor Zeugen, wo öffentlich bezeugt wird, wir beide gehören zusammen. In den Geboten wird gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ehebruch geschieht dort, wo eine Ehe ohne Zeugen einfach nur so gelebt wird. Das Ehebruch ist eine gebrochene Ehe. Ich habe ein Bündnis gebrochen, ich habe den Wert dieses Bündnisses leichtfertig zerbrochen, als null und nichtig erklärt. Oder wo aus der Ehe, aus diesem Gelöbnis, ausgebrochen wird. Deshalb kennt die Bibel Ehe auf Zeit nicht. Das ist gar nicht Quatsch. Trauung ist also das eine, deshalb wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Sie werden ein Fleisch sein. Die Trauung, das Vorzeugen, abgelegte Treue gelöst, berechtigt zur Sexualität. Außerhalb dieses Treuegelöbnisses ist Sexualität, wir haben es öfter darüber gesprochen, Hurerei. Sie bricht das Band der Ehe. Und sie werden aneinander hängen. Der Mann wird seiner Frau anhangen. Anhängen ist die Realität der Liebe, dieses Anhängliche, sich an den anderen hängen, sich an ihn binden. Und jetzt wollen wir kurz diese Wechselbeziehung verstehen, damit wir die unterschiedlichen Einstiege in die Ehe besser aufgreifen können. Der traditionelle Einstieg in die Ehe war der, dass man Menschen versprochen hat, so wie wir es gestern in der Geschichte von Isaac und Rebekka gesehen haben, dass man über die Trauung einstieg, durch die Trauung legitimiert wurde zur Sexualität in der Erwartung, dass Liebe wächst. Und das schien in den meisten Fällen gut zu gehen, wo immer das praktiziert ist, war nicht so problematisch, wie wir heute meinen. Der moderne Einstieg, der im Moment praktizierte Einstieg in die Ehe, ist die Sexualität. Man praktiziert seine Sexualität, lässt sich auf den anderen ein und hofft, dass wenn ein Kind unterwegs ist, dass man, ja, man wird sich trauen, wenn es sein muss, und die Liebe, so hofft man, wird bleiben. Der biblische Einstieg ist der über die Liebe, dass man über die Liebe einsteckt. Und jetzt will ich versuchen, diese drei Dinge zusammenzubringen, damit wir das besser verstehen. Liebe braucht Geborgenheit und Treue. Sie braucht den Beweis, den Liebesbeweis. Und das ist die Geborgenheit und die Treue, also die Trauung, das treue Gelöbnis vor Zeugen. Sonst wird Liebe zum Egoismus. Ehe ist also kein Status, in den man hineingestellt wird, sondern eine Dynamik, die mit dem Gelöbnis beginnt. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Aufgabe. Liebe ist also mehr als nur eine Gefühlswallung, die ich gerade empfinde. Trauung wird der Liebe zu Hilfe. Das treue Gelöbnis hilft meiner Liebe, von diesen ständigen Schwankungen hochs und tiefs wegzukommen und sich beständig einpendeln zu können. Noch einmal, Trauung wird der Liebe zu Hilfe, gerade dort, wo Gefühlsintensität nachlässt, und es wird geschehen. Dort, wo Gefühlsintensität nachlässt, ist die Trauung der Schutz, wenn die Liebe schwankt, die Hitze aufhört, die irgendwo in einer Gefühlsbeziehung immer zum Tragen kommt, auch nicht falsch ist. Dort, wo das aufhört, braucht die Liebe das Gelöbnis aus der Treue, um dann gesunden zu können, beständig zu werden. Liebe aus der Treue empfängt Kraft. Und rückwirkend führt echte Liebe zurück zur neuen Treue. Die Trauung, das Gelöbnis, gibt der Liebe die Geborgenheit, trotz vieler Schwankungen, auch dort, wo das Gefühl nicht mehr da ist, bleiben zu können, wachsen und reifen zu können. Liebe, um sich entfalten zu können, braucht die Treue. Die Gewissheit, der andere hat mich auch dann noch lieb und bleibt bei mir und steht zu mir, wenn ich irgendwelchen Schwankungen ausgesetzt bin. Ist das nicht der Fall, stehe ich in der Liebe unter Leistungszwang. Ich muss den anderen ja immer behalten wollen, werben müssen, weil ich nie die Zusage habe, dass er sich wirklich ganz an mich bindet. Ist das verständlich? Beides ist also aufeinander angewiesen. Die Trauung führt zur Stabilisierung der Liebe und echte Liebe bestätigt die Treue. Das eine führt also immer wieder zum anderen. Liebe braucht die Sexualität. Es geht also von hier jetzt nicht mehr weiter. Liebe ist auf Sexualität hin angelegt. Ohne Sexualität kann Liebe innerhalb der Ehe nicht leben. Sexualität ist nicht nur Befriedigung, sondern sie ist Mitteilung meiner Liebe in einer Form, die die Sprache übersteigt. Das ist das Wesen der Sexualität. Mir fehlen die Worte, ich kann das, was ich für dich empfinde, nicht mehr anders ausdrücken. Liebe trägt ihrem Wesen nach das Element des Verlierens in sich. Man übt also keinen Sog aus, wo man auf den anderen Partner zu ihm sagt, ich brauche, ich brauche, ich brauche, sondern man hat die Haltung, ich möchte dir etwas geben. Die Bibel benutzt zwei ganz fantastische Bilder und es wäre gut, wenn wir das lernen. Das erste in der Beziehung zwischen Adam und Eva, da heißt Adam erkannte sein Bein. Nicht Adam schlief mit seiner Frau, er kannte sie. Es war also hier das Element des etwas zu erkennen Gebens, des etwas preisgeben von sich, nicht nur das Betätigen seiner Triebe. Und ein zweites Bild, das die Bibel gebraucht in Bezug auf die Sexualität, einmal das Erkennen und dann das zweite, Paulus schreibt es im 1. Korinther 7, der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern die Frau. Die Frau ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern der Mann. Er sagt, dein Körper gehört nicht dir selbst. Durch das Gelöbnis zur Treue, wo ihr eins werdet, hat der Partner Anrecht auf deinen Körper. Und umgekehrt, du hast Anrecht auf seinen Körper. Jetzt geht es nicht darum, dass du befriedigt wirst, sondern es geht darum, dass du den anderen befriedigst. Und es ist die einzige Möglichkeit, dass man in der Sexualität beständig auch Erfüllung finden kann und es nicht nur zur anwidernden Triebbefriedigung wird, wie man wie ein Karnickel von Loch zu Loch hoppelt und einfach sich da austobt und sagt, so, jetzt habe ich mich wieder betätigt, jetzt bin ich glücklich. Und gerade dadurch wird die Liebe wachsen, wenn Sexualität Ausdrucksform der Liebe wird, die den anderen bestätigen, den anderen erfüllen soll, nicht nur für mich Triebbefriedigung bedeutet. Und genau das ist das, was wir in den Zeitschriften und Fernsehsendungen immer vorgehalten bekommen, dass über Position und Stellung à la Kolle gesprochen wird, um das Ganze ein bisschen interessanter und spannender zu machen. Für wen? Immer nur für dich. Damit du mehr für dich davon hast. Das ist nicht richtig. Und diese Haltung, den anderen zufriedenstellen zu wollen, den anderen glücklich machen zu wollen, muss lange, lange vor der Ehe eingeübt werden. Trauung braucht die Liebe zur fortwährenden Bestätigung. Trauung zur Treue, dieser Bund legitimiert zur Sexualität und dazu gehört das Verlassen und die Geborgenheit. Sexualität ist ihrem Wesen nach auf Treue, auf Gelöbnis angewiesen. Der Tobi spricht davon, wenn diese Ecke hier oben fehlt, ist es wie ein Zelt mit offenem Dach, es regnet rein. Sexualität ohne Treue ist immer mit Angst verbunden. Sexualität ohne Treue ist immer mit Unsicherheit verbunden. Und von daher widerspricht es dem ganzen Wesen der Sexualität. Sexualität ist ein Ausdruck der Liebe. Die Liebe kann sich nicht entfalten, weil ich ständig Angst habe. Angenommen, wir heiraten nicht aus irgendeinem Grund. Wir leben nur zusammen, wir wollen später mal heiraten. Die vielen blöden, guten Vorsätze, die Leute sich stellen. Und es wird später dann schon in Ordnung. Angenommen, der Mann stirbt, ist die Frau dann Witwe oder was? Angenommen, das Kind wird jetzt geboren, ist es ehelich oder nicht? Gehört es hinein oder nicht? Angenommen, es kommt jemand anders und der sagt, deine Frau gefällt mir, das Mädchen, mit dem du musst, gefällt mir besser als dir, ich will sie haben. Hat der Anrecht auf dieses Mädchen oder nicht? Wie sieht die Bindung aus? Das ist nur eine ideelle, völlig ungesetzliche Bindung und Ausbruch aus dem Gesetz ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Man übertritt den Maßstab und die Norm Gottes. Ihr seht also, wie alle drei Dinge zusammengehören. Sexualität ohne Treue, ohne Treuegelebnis, wird zum Feind der Liebe. Sie schlägt nach einer gewissen Zeit die Liebe tot, weil sie auf purer Selbstsucht aufgebaut ist und nur Eigenbefriedigung sucht und der andere missbraucht wird, um mich selbst befriedigen zu können. Ja?
Meinst du, dass man das Zusammenwohnen auch lernen muss?
Natürlich muss man es lernen.
Also muss man doch, wenn man auf Traum hinarbeitet, auch Phase haben, Zusammenwohnen.
Nein, das lernt sich sehr, sehr schnell. Ich will dir sagen, deshalb ist diese Phase der Freundschaft im Fokus so wichtig. Dass man sich lernt auszutauschen, das Denken des anderen kennenlernt, den geistlichen Stand des anderen kennenlernt, miteinander sich für die Sache Gottes engagiert. Und wenn man dann zu diesem Punkt kommt, dass man sagt, du, wir haben uns jetzt eine ganze Weile kennengelernt, in der Gruppe oder in der Gemeinschaft mit anderen in Gesprächen. Ich glaube, wir sollten uns gemeinsam auf die Dinge vorbereiten. Das kommt ja nicht von heute auf morgen, das wächst ja. Und dann kommt diese gemeinsame Vorbereitung, diese Parallelentwicklung, dass man sich gemeinsam auf die Treue, auf die Trauung vorbereitet, auf diesem Bereich, Schritt für Schritt, langsam und mit Zurückhaltung, Liebkosung austauschen darf. Und hier gibt es keine Grenze, dass man sagt, wenn man da so und so weit gehen, schon, dass man miteinander ins Bett geht, Sexualität praktiziert, das ist, gehört ausgesehen in den Rahmen der Ehe. Aber alles, was jetzt mit normalen Liebkosungen zusammenhängt, darf man in dem Maße praktizieren, in dem Maße zulassen, indem man es für sich persönlich verkraften kann, ohne dass man sagt, also das geht jetzt so weit, ich muss alles oder nicht. Und da muss man sprechen. Und in dem Maße, in dem auf dieser Ebene Verantwortung übernommen wird, füreinander. Dass man verantwortlich, zielstrebig auf die Trauung, auf die Treue zuarbeitet. Und dann kommt man nachher gleichmäßig an beiden Ecken an. Und dann ist das Zusammenwohnen keine Schwierigkeit. Verstehst du das? Die gegenwärtige Situation sieht so aus, dass man mit einem Minimum an Verantwortung ein Maximum an Liebkosung austauschen will. Und dann ist man nachher kurz vor der Sexualität und steckt fest hier und sagt, wir können doch nicht sagen, wir wollen, wir sind noch gar nicht fit zum Heiraten. Und das ist schlecht. Es gibt unter frommen Leuten auch das Umgekehrte. Dass man bereit ist, ein Maximum an Verantwortung zu übernehmen und nachher hier oben vor der Trauung steht, in vielen ganz eng frommen Kreisen kommt, ist ja, dass man in Bezug auf seine Sexualität und seinen Körper furchtbar prüd ist und absolut keine Ahnung hat. Und das ist genauso schlecht. Es ist also wichtig, dass man hier die vernünftige, normale Parallelentwicklung hat, dass man Verantwortung übernimmt und dass man Liebkosung in dem Maße austauschen darf, indem man zielstrebig und bewusst verantwortlich miteinander umgeht. In diesem Dreieck wird die Liebe zur Dynamik, weil jedes dem anderen neue Impulse gibt und auf das andere angewiesen ist. Ehebruch ist das Zerreißen dieser Dreierkette, das Ehebruch. Wo ich also an irgendeiner einer Ecke aussteige oder abhacke. Das Dreieck wird in den vielen Völkern, auch im Christentum, als Symbol für die Wohnung Gottes gebraucht. Gott will in diesem Bund gegenwärtig sein. In den Sprüchen heißt es einmal, Eine zweifältige Schnur ist stark, aber eine dreifältige Schnur reißt nicht leicht auseinander. Und Ehe soll in diesem Sinne eine dreifältige Schnur sein, dass die beiden Partner gemeinsam mit Gott leben. Nimm irgendeine Sache hier raus, schneide die Trauung ab, Sexualität wird zum Feind der Liebe. Schneide sie die Liebe ab, die Trauung legitimiert zum Sex, aber es entseelte Sexualität, entseeltes Familienleben. Schneide die Liebe oder die Sexualität raus, du hast nur Treue und Liebe und die Liebe bremst sich aus, weil ihr die Ausdrucksformen fehlen. Diese drei Dinge gehören eins mit dem anderen zusammen. Eins ist auf das andere angewiesen. Liebe sucht die Ausdrucksform durch die Sexualität. Sexualität ist angewiesen auf die Treue, auf die Trauung, auf die Geborgenheit, auf das Bündnis, auf das Gelöbnis. Und die Treue, das Gelöbnis zur Treue, hilft der Liebe, sich zu stabilisieren, aus den Höhen und Tiefen, den ständigen Schwankungen herauszukommen, damit man lernen kann, in Harmonie miteinander umzugehen. Und in diesem Sinne ist dieses Ehedreieck eine unwahrscheinliche Dynamik. Das Gelöbnis hilft meiner Liebe, gibt meiner Liebe die Freiheit, sich ausdrücken zu dürfen. Die Sexualität bestätigt mir das Verlangen, ich will dir treu sein. Und die Treue belebt meine Liebe. Umgekehrt, meine Liebe sagt zum anderen, ich gelobe dir immer wieder neu. Nur einmal vor dem Altar Ja gesagt zu haben, ist notwendig. Aber das ist ja nicht das letzte Ja. Ich sage immer wieder neu Ja zu meinem Partner. Gerade da, wo das Gefühl des anderen Schwankungen ausgesetzt ist, sage ich, du, ich bejahe dich. Ich habe dir treu gelobt und ich will treu lernen. Und die Treue hilft der Liebe wieder auf die Beine. Ja. Beides. Das eine gehört zum anderen. Die Liebe arbeitet auf die Treue hin. Du kannst seelisch nicht mehr verkraften als nur einen Partner. Du bist darauf angelegt, weil Liebe sich anbinden, festlegen will. Liebe zielt immer auf Bindung. Liebe zielt also nach dieser Bindung und nach der Geborgenheit, die es ihr ermöglicht, sich nachher völlig und ganz dem anderen zu geben. Und dort, wo diese Geborgenheit dann da ist, diese Treue, diese Trauung in der Treue zum Ausdruck kommt, wo die Trauung die Treue legitimiert, wo die Treue die Trauung bejaht, dort wo das geschieht, wird die Hochzeit, die Ehe, die unter Zeugen vollzogene Trauung, nachher die Liebe stabilisieren und befestigen. Weil ihr wisst es, wie das ist, die Liebe ist mal hoch, mal tief, mal so, mal bin ich in den verschossen, mal in die verliebt, das ist Schwankungen ausgesetzt. Und dort, wo ich mich festlege und mich anbinde, werden diese Schwankungen eingefasst. Ich habe einen Willensvorsatz, eine Entscheidung vor Zeugen gefällt, ich will mich an diesen Partner wenden. In guten und in schlechten Zeiten will ich lernen, ihm treu zu sein und ich will lernen, meine Liebe treu zu praktizieren. Deshalb gefiel mir das gestern auch, als einigen von euch auffiel bei dem Isaac, er gewann sie lieb. Liebe wird also durch die Treue stabilisiert. Okay? An dieser Stelle muss ich leider abschließen, man könnte noch einiges weiteres dazu Aussagen, ich habe hier noch etliche Seiten mit den verschiedenen Ecken, aber das können wir auch wegfallen lassen. Ihr habt das Wesentlichste, hoffe ich, mitbekommen, um euch auf Ehe vorzubereiten, auf ein Leben des Dienstes vorzubereiten. Und wenn Gott für dich aus irgendeinem Grund keinen Partner bereithält, du brauchst keine Angst zu haben, dass du was versäumst. Wenn du lernst zu dienen, wird Gott dich sagenhaft glücklich machen, egal wo dich hinstellt. Du darfst Partnerwahl ohne Wahl, das, wenn du den Umgang mit Gott eingeübt, die Beziehung zur Welt gefunden hast, Partnersuche ganz bestimmt praktizieren, innerhalb der Grenzen, die wir aufgezeigt haben. Und setz dir hohe Ziele. Und arbeite daran, eine Ehe zu führen, bereite dich auf eine Ehe vor, die Spiegelbild für Gemeinde Jesu Christi wird. Wollen wir noch zusammen beten und dann schließen wir das ab. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Fülle in deinem Wort, für die Hilfen, die du uns gibst. Hilf den Jungen und den Männern unter uns, dass sie zu Männern werden, die in den Familien, die sie haben werden, erlösend hineinwirken, weil sie sich dir unterstellen, als Haupt ihre Familie recht leiten können. Bereite uns darauf vor und schenke uns diesen Willensvorsatz, hohe Ziele zu haben, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen einfach treiben lassen, sondern herrschen auch in diesem Bereich. Segne die Mädchen und die Frauen unter uns, dass sie daran arbeiten, zu Ehepartnern zu werden, die es ermöglichen, eine Zelle in der Familie zu gründen, in der du zu Hause bist, damit unsere Familien zu Familien werden, die die Gemeinde widerspiegeln. Und hab Dank, dass das das Beste für uns ist und auch für die Welt, in der wir leben. Hab Dank, dass du uns gar nichts vorenthalten willst, absolut gar nichts, im Gegenteil. Du möchtest, dass wir glücklich werden. Jetzt schenk uns die Geduld, die Wachsamkeit und die Bereitschaft, dass wir nicht leichtfertig mit den Gaben, auch mit unseren Trieben umgehen, die du uns anvertraut hast. Wir bitten es in deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen.